So im deutschsprachigen Raum läuft noch einiges schief, weil wir da das Thema Sporternährung lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt haben und dadurch leider das Wissen auch bei den Trainerinnen noch nicht so da ist über die Bedeutung der Ernährung als wichtiger Baustein.
Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Vince Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Nur noch ein Ei pro Woche. Diese Schlagzeile wurde mir vor ein paar Monaten durch alle Timelines gespült. Im März 2024 hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ihre Empfehlungen für eine gesunde Ernährung aktualisiert. Vor allem bei tierischen Lebensmitteln haben sich die empfohlenen Mengen dabei teilweise halbiert. Das hat für einiges an Aufsehen gesorgt und es hat sich gezeigt, bei Ernährung scheinen sich auch die Meinungen von ExpertInnen immer noch zu entwickeln. Es ist also noch nicht zu Ende erforscht. Juliane Heidenreich ist ganz vorne dabei bei der Erforschung dieses Themas. Sie ist Professorin für Sporternährung an der Universität Leipzig. Das heißt, sie forscht nicht nur zu gesunder Ernährung allgemein, sondern ganz besonders dazu, wie sich SpitzensportlerInnen gut ernähren können. Von ihr möchte ich wissen, welche SportlerInnen am meisten Süßigkeiten essen dürfen und was sie von Body Positivity hält. Davor möchte ich aber noch einen Hinweis aussprechen. In dieser Folge geht es um die Themen Nahrungsaufnahme und Essverhalten. Wenn ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt, ist diese Folge vielleicht nichts für euch. Jetzt sage ich aber hallo Frau Heidenreich, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Wir trinken ja hier wie immer einen Kaffee. Wie trinken Sie Ihren Kaffee dann am liebsten?
Also ich trinke am liebsten Latte Macchiato mit Hafermilch. Also bei mir ist wichtig, dass da mehr Milch als Kaffee drin ist.
Ich wollte schon sagen, dass Latte Macchiato ist eigentlich nichts für KaffeeliebhaberInnen, sondern
nee, also ich mag tatsächlich diesen Kaffeegeschmack gar nicht so arg pur. Ich brauche immer ein bisschen Milch, um das zu verdünnen, aber eben Hafermilch.
Also es gibt aber auch Alternativen zu Kaffee. Also man muss nicht, wenn man nicht möchte.
Aber es trinkt doch jeder.
Das stimmt, da ist vielleicht ein bisschen Gruppendruck dabei. Wir gehen zur Schnellfragerunde. Da dürfen Sie gerne ganz schnell antworten und am liebsten das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt. Serienmarathon oder Marathon?
Marathon.
Klettern oder Joggen?
Oh, mag ich beides gern. Klettern.
Nach Appetit essen oder nach Ernährungsplan?
Appetit.
Essen mitbringen oder in die Mensa gehen?
Mensa gehen.
Und haben Sie ein Lieblingsessen, das Ihnen gleich einfällt?
Kartoffeln und Quark.
Na gut, Sie dürfen jetzt gerne wieder ein bisschen ausführlicher antworten und nicht notwendigerweise das Erste, was in den Kopf kommt, aber gerne auch das. Warum denken Sie denn, warum ist die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ich am Anfang erwähnt habe, warum denken Sie, ist die so durch die Presse gegangen?
Ja, also vielleicht muss man sich nochmal so ein bisschen angucken, wie die Empfehlung überhaupt zustande kam. Also die bisherigen Empfehlungen auf Lebensmittelebene sind schon sehr alt. Also die sind eigentlich Bestandteil so in den letzten 20 Jahren. Also das ändert sich jetzt nicht so häufig, dass die DGE da neue Empfehlungen, lebensmittelbezogene Empfehlungen gibt. Und die haben jetzt eben versucht, eher so auch Nachhaltigkeitsaspekte mit einzubringen in die Empfehlung. Und ja, das hat halt dazu geführt, dass bestimmte Lebensmittelgruppen, also gerade jetzt die tierischen Produkte, sage ich mal, dass da die Empfehlungen eher runtergegangen sind. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass eben sehr viele Deutsche einen wahnsinnig hohen Konsum an tierischen Produkten haben, also an Milch, Eiern, Fleisch, Fleischprodukten. Und ja, dass dadurch dieser Ist-Zustand von den Empfehlungen sehr stark abweicht. Und deswegen gab es wahrscheinlich diese sehr extremen Reaktionen auf diese neuen Empfehlungen, weil eben jetzt anscheinend eben der Soll-Zustand sozusagen noch mehr abweicht von dem tatsächlichen Ist-Zustand derzeit.
Das heißt, Sie sagen, es hat sich jetzt vor allem so aus Nachhaltigkeitsgründen geändert. Hat sich da auch was aus Gesundheitsaspekten geändert? Also, dass man da jetzt 20, 30 Jahre später sagt, das war vielleicht damals doch keine so gute Idee?
Ja, also die haben tatsächlich ein komplexes mathematisches Modell zugrunde gelegt für diese neuen Empfehlungen. Bei den alten Empfehlungen Da weiß man gar, kann man gar nicht mehr so gut nachvollziehen. Also es war wenig transparent kommuniziert worden, wie die überhaupt zustande kam. Und das wollten sie eben jetzt anders machen bei den neuen Empfehlungen und haben dann eben so ein Modell entwickelt, wo zum einen gesundheitliche Aspekte eine Rolle spielen. Also die haben dann zum Beispiel geguckt, welche Lebensmittel oder wie viel muss konsumiert werden, um die Nährstoffempfehlung beispielsweise zu erreichen für Mikro- und Makronährstoffe. Auf der anderen Seite Nachhaltigkeitsaspekte sind mit eingeflossen und die dritte Säule war eben auch die aktuelle Ernährungsweise. Also sie wollten explizit keine Empfehlung geben, die ganz weit weg sind von dem aktuellen Ernährungsverhalten der deutschen Bevölkerung. Und diese drei Punkte sind mit eingeflossen in den Ernährungsempfehlungen und das ist jetzt praktisch das, was bei rausgekommen ist. Und man muss ehrlich gesagt sagen, dass die Abweichung zu den alten Empfehlungen jetzt auch nicht so dramatisch sind. Also es sind ja vor allem bei den tierischen Produkten eine Portion weniger Milchprodukte. Beim Fleisch ist man ein bisschen runtergegangen. Hülsenfrüchte haben eine extra Kategorie bekommen, aber sonst hat sich nicht groß was verändert. Ja, also von dem her hat sich auch gezeigt, dass die alten Empfehlungen auch ganz gut gepasst haben.
Ja, Sie sagen jetzt, also es ist auf jeden Fall schon mal sehr kompliziert, merke ich, da muss man viel bedenken und Sie sagen, da wurde jetzt auch ein mathematisches Modell zugrunde gelegt. Meine naive Annahme ist irgendwie oft so, ja, wenig Zucker, wenig Fett, wenig Salz, so viel Obst und Gemüse, dass man irgendwie ja doch eigentlich schon alles weiß über gesunde Ernährung. Ist das nicht so?
Ich würde sagen, man weiß schon viel und die Ernährungsempfehlungen sind ja auch relativ detailliert gegeben und wir wissen auch viel über Zusammenhänge von bestimmten Lebensmittelgruppen oder Ernährungsweisen auf das Auftreten bestimmter Erkrankungen. Aber wir sehen halt, dass die Umsetzung, also der Ist-Zustand, also wie sich die Bevölkerung ernährt, sehr stark davon abweicht von den Empfehlungen. Und da ist schon die Frage, warum ist das so? Obwohl wir es wissen, wir sollten es besser wissen, es gibt genug Bildungsmaterial eigentlich und trotzdem schaffen wir es nicht, das umzusetzen.
Ja, was würden Sie sagen, was ist so das Größte, irgendwie, was wir oft noch falsch machen bei, in Bezug auf gesunde Ernährung?
Ich würde sagen, es gibt sehr viele Baustellen, an denen man arbeiten muss. Also wir sehen zum Beispiel, dass jetzt bezogen auf den Gemüseverzehr beispielsweise, dass da wir eine sehr deutliche Abweichung haben. Also es sind ja, bisher waren ja 3 Portionen Gemüse pro Tag empfohlen und 2 Portionen Obst. Jetzt sagt man 5 Portionen Obst und Gemüse, also man differenziert nicht mehr so stark zwischen Obst und Gemüse. Und wir sehen halt, im Durchschnitt ist jeder Deutsche eine Portion Gemüse am Tag. Also das ist so ein wesentlicher Punkt oder eine wesentliche Lebensmittelgruppe, wo wir starke Abweichungen haben. Und das andere ist so die Kategorie von ja, tierischen Produkten, wo wir meist einen höheren Konsum haben als vorgegeben. Und vor allem aber auch die Zufuhr von Zucker, also Süßigkeiten, Softdrinks. Also da sind wir deutlich über dem, was eigentlich empfohlen wird.
Also eigentlich wahrscheinlich doch die gleichen Baustellen wie noch vor 20 Jahren.
Ja, also genau, da hat sich... Also was heißt, es hat sich nicht viel geändert. Ich nehme schon wahr, dass insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung, dass wir da eine Veränderung haben der Ernährungsgewohnheiten hin zu mehr Nachhaltigkeit, hin zu mehr pflanzlichen Produkten. Auf der anderen Seite gibt es da auch so eine Schere. Wir sehen auch einen deutlich höheren Softdrink-Konsum. Also ist aber zumindest verändert sich das gerade so ein bisschen, ist mein Eindruck.
Ja. Ernährung ist ja irgendwie auch was sehr kulturell und sehr persönlich bedingt, das würde ich schätzen. Nur noch kurz zum Verständnis, was Sie gesagt hatten mit den 5 Portionen Obst und Gemüse, da ist wahrscheinlich von frischem Gemüse dann die Rede, oder?
Da wird tatsächlich nicht differenziert, also es kann auch verarbeitet sein. Genau, das ist in dem Fall dann egal, also zum Beispiel eine Tomatensauce würde auch als Gemüseportion zählen.
Krass, aber selbst wenn man das berücksichtigt, irgendwie bleiben wir trotzdem die meisten wahrscheinlich unter diesen Empfehlungen.
Ja.
Wir haben jetzt viel über gesunde Ernährung allgemein gesprochen, aber Ihr besonderes Forschungsgebiet ist ja eigentlich die gesunde Ernährung von SpitzensportlerInnen. Da vielleicht erstmal, können Sie vielleicht einen kurzen Eindruck davon geben, wie sieht denn eigentlich der Alltag von SpitzensportlerInnen aus? Kann man da irgendwie allgemein was sagen über Disziplinen hinweg?
Mhm. Klar, es gibt da natürlich Unterschiede, je nachdem, welche Sportart und welches Leistungsniveau ausgeübt wird. Man kann aber so grob sagen, dass Spitzensportler sich dadurch charakterisieren, dass sie halt eben die diesen Leistungsbezug haben. Das heißt, es finden regelmäßig Wettkämpfe statt und dafür muss natürlich trainiert werden. Und je nach Sportart trainiert man auch häufiger am Tag. Also gerade jetzt so im Ausdauerbereich, im Triathlon gibt es dann eben auch 2, vielleicht sogar 3 Trainingseinheiten pro Tag. In anderen Sportarten, in den Spielsportarten vielleicht eher 1 bis 2 Trainingseinheiten pro Tag. Aber was ganz entscheidend ist im Spitzensport, ist immer eigentlich, dass die Regenerationszeit begrenzt ist zwischen Trainingseinheiten oder auch zwischen Wettkämpfen. Das heißt, für Spitzensportler hat das Thema Regeneration einen sehr viel höheren Stellenwert als jetzt für Breitensportler, die vielleicht 3-4 Mal die Woche irgendwie trainieren, wo der Abstand zwischen den Trainingseinheiten deutlich höher ist.
Also Regeneration heißt einfach mal Pause machen, oder?
Genau, wie kann ich praktisch Muskelaufbauprozesse, also diesen Trainingsreiz, den ich setze, der führt ja zu einer Anpassungsreaktion, zum Beispiel in der Muskulatur. Wie kann ich den unterstützen, diesen Anpassungsprozess? Und auf der anderen Seite verbrauche ich natürlich auch Substrate, also Energie während der Belastung, und die muss ich dem Körper wieder auffüllen. Und da sind wir bei der Bedeutung der Ernährung. Ja.
Sie haben jetzt gesagt, teilweise 1 bis 2, sogar 3 Trainingseinheiten pro Tag. Was bedeutet das? Wie lange ist so eine Einheit?
Es ist extrem unterschiedlich. Also es ist natürlich auch klar, dass ich jetzt, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Triathlon, dass ich jetzt nicht 3 intensive Trainingseinheiten am Tag durchführen kann, also zumindest nicht langfristig. Das heißt, man wechselt da halt auch ab in der Intensität der Trainingseinheiten. Also dann gibt es Trainingseinheiten, die eher so im moderaten Intensitätsbereich sind, dann gibt es mal wieder so ein High-Intensity-Training oder Intervalltraining, und dann gibt es vielleicht auch so ein Regenerationstraining. Das heißt, man muss das periodisieren, nennen wir das, also Trainingsperiodisierung. Man muss immer schauen, wie war die Vorbelastung, was ist der langfristige Plan auch, also welche Anpassungen sollen hervorgerufen werden, und dementsprechend muss man dann natürlich das Training planen.
Also ich fasse das mal zusammen, oft mehrere Stunden Training pro Tag und das wahrscheinlich auch an den meisten Tagen. Dazwischen versucht man irgendwie möglichst gut Pause zu machen. Wie schaut es denn aus mit so Arbeit und solchen Dingen?
Ja, das ist so ein bisschen so das Thema im wirklich Leistungssport, also in bestimmten Sportarten, wo auch, sage ich mal, die Athleten und Athletinnen ausreichend finanzielle Mittel haben, dass sie wirklich das professionell betreiben können, im Sinne davon, dass sie eben nicht noch nebenbei arbeiten gehen müssen, also Thema Fußball beispielsweise. Da habe ich dann wirklich die trainingsfreie Zeit, kann ich nutzen, um mich zu regenerieren. In anderen Sportarten, wo vielleicht nicht so viel Geld da ist, da ist es sehr häufig so, dass die Sportlerinnen und Sportler einen Beruf ausüben oder eine Ausbildung oder noch studieren müssen, um sich vielleicht auch ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, ihren Leistungssport finanzieren zu können. Und da ist das natürlich dann alles komplexer, weil dann habe ich vielleicht meine Trainingseinheit, muss danach dann arbeiten gehen, und dann habe ich nachmittags oder abends nochmal eine Trainingseinheit. Das heißt, ich kann mich vielleicht gar nicht so gut regenerieren in der Zeit, je nachdem auch, was man für eine Arbeit dann hat. Also in den meisten Fällen ist es dann eher eine sitzende Tätigkeit. Also es gibt jetzt selten Hochleistungssportler, die dann auch noch eine körperlich aktive Arbeit oder herausfordernde Arbeit haben. Nichtsdestotrotz habe ich einfach weniger Zeit, auch mich aktiv zu regenerieren und vielleicht auch eben Nahrung in ausreichender Menge zuzuführen, wenn ich noch viele andere Aufgaben habe neben dem Training.
Ja, also ich höre schon raus, vor allem der Faktor Zeit ist ein Problem bei SpitzensportlerInnen. Kommen wir nochmal zu dem Faktor Ernährung. Der, haben Sie ja schon angedeutet, spielt auch eine große Rolle, wenn man Spitzenleistungen erbringen möchte. Was sind denn da so die größten Unterschiede? Also worauf müssen SpitzensportlerInnen achten, was ich jetzt zum Beispiel oder Sie vielleicht auch nicht so beachten müssten bei unserer Ernährung?
Ja, also ich würde sagen, die Basisernährung ist relativ gleich. Also wir haben größtenteils dieselben Empfehlungen, was so Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralstoffe angeht. Da gibt es ähnlichen Bedarf bei Spitzensportlern, mit Ausnahme von wenigen Nährstoffen. Wir haben natürlich einfach bedingt durch das vermehrte Training einen sehr viel höheren Energieumsatz. Das heißt, der Energieverbrauch ist sehr viel höher, in Abhängigkeit auch wieder der Sportart und des Trainingsumfangs, bei Spitzensportlern als jetzt in der Allgemeinbevölkerung. Und die andere Herausforderung ist, also ich muss zum einen so viel Energie zuzuführen, um praktisch den Energieverbrauch zu kompensieren, habe aber meistens weniger Zeit dafür, weil ich einfach ja während des Trainings vielleicht nicht so viel zuführen kann oder die auch unmittelbar vor einer Trainingseinheit macht es ja auch nicht Sinn, sich jetzt noch den Bauch voll zu schlagen. Das heißt, ich muss immer gucken, wann kann der oder die Sportlerin denn überhaupt Nahrung zu sich nehmen, um noch ausreichend Zeit zum Verdauen beispielsweise zu haben. Und das ist so eine Art Zeitmengenproblem, was wir dann häufig im Spitzensport haben. Das heißt, die Zeit, um Nahrung aufzunehmen, zu verdauen, reicht nicht aus, um den Gesamtenergiebedarf zu decken. Also das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Unterschied. Und meines Erachtens der zweite wesentliche Unterschied ist jetzt Richtung, so wir nennen das Performance Nutrition, also was soll ich jetzt unmittelbar vor oder auch während einem Wettkampf zu mir nehmen? Da empfehlen wir teilweise Lebensmittel, zum Beispiel sehr zuckerreiche Lebensmittel, was mir sonst in der allgemeinen Bevölkerung nie empfehlen würde. Ja, also da, während einer Belastung macht es durchaus schon auch mal Sinn, eben so ein ja, ISO-Getränk oder einen sehr zuckerenergiereichen Riegel oder ein Gel zu konsumieren, was wir sonst ja in der Allgemeinbevölkerung eher sagen, nee, Zuckerkonsum oder Softdrinkkonsum sollte reduziert werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, also diese ISO-Getränke und die Proteinriegel, die sieht man, also die verwenden ja auch Leute, die jetzt nicht unbedingt Spitzensport betreiben, aber da würden Sie es nicht empfehlen?
Nee, also man muss sich immer so ein bisschen angucken, was ist da eigentlich tatsächlich drin. Also gerade bei den Proteinriegeln, sehen wir, dass ja die Proteinzufuhr, also der Proteingehalt ist schon relativ hoch, aber es gibt halt noch ganz viele andere Bestandteile in diesem Riegel. Also meist ist da auch sehr viel Zucker mit drin oder relativ viel Fett und dann hat man halt doch am Ende wieder so eine Kalorienbombe, die man sich dazu führt. Und man könnte einfach, gerade wenn es ums Thema Protein, also zum Beispiel, wenn man Muskelaufbau unterstützen würde, gibt es sehr viel sinnvollere Lebensmittel, die mir ausreichend Protein liefern, aber gleichzeitig eben nicht so viel Kohlenhydrate und Fette beispielsweise.
Also dann eher Finger weg von so Sporternährungsprodukten, oder?
Also zumindest im Freizeitsport, würde ich sagen, kann man das so sagen. Es gibt bestimmte Situationen, wo es manchmal sinnvoll sein kann. Also wenn man jetzt wirklich wenig Zeit hat oder auch keine Verfügbarkeit von Nahrung nach einem Training, dann kann man es auch mal auf so einen Riegel zurückgreifen. Aber im Freizeitsport, finde ich, hat das nicht so viel zu suchen. Also im Leistungssport gibt es Szenarien, wo es sinnvoll sein kann. Aber im Freizeitsport gibt es meines Erachtens deutlich geeignetere natürliche Lebensmittel und auch deutlich günstigere Lebensmittel.
Klar. Ich fasse nochmal zusammen. Also SpitzensportlerInnen dürfen mehr essen als Menschen, die keinen Spitzensport machen oder beziehungsweise sollten sogar mehr essen und teilweise auch ungesundere Lebensmittel. Das sind ja jetzt zwei, würde ich sagen, relativ unkomplizierte Themen. Trotzdem scheint es ja eine ganze Wissenschaft zu sein, denn damit beschäftigen Sie sich wissenschaftlich ja sehr intensiv. Was sind denn so die wichtigsten Stellschrauben, um die eigenen Leistungen mit der Ernährung zu verbessern? Also woran könnte man da noch arbeiten?
Ja, also wir haben ganz viele Ernährungsstrategien, zum Beispiel unmittelbar vor, während oder auch nach einer Belastung, um die Leistungsfähigkeit zu fördern und auch die Regeneration zu fördern. Also das ist so ein Bereich. Es gibt eine Anzahl von so ergogenen Substanzen, also wie Koffein beispielsweise, wo relativ viel Forschung auch schon betrieben wurde und nachgewiesenermaßen ein leistungsförderlicher Effekt da ist. Wir haben das ganze Thema Richtung Energieverfügbarkeit, also wie schaffen das Sportlerinnen und Sportler, sich ausreichend Energie über den Tag hinweg zuzuführen? Was sind die Folgen, wenn sie es nicht schaffen? Ja, also gerade dieses Thema, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, von RED-S, also relatives Energiedefizit im Sport. Das war jetzt auch in den letzten Jahren so ein Thema, was arg gehypt wurde, weil man eben da sieht, dass einfach, wenn man langfristig zu wenig Energie zuführt, das wirklich extreme Auswirkungen auf die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, aber auch auf die Leistungsfähigkeit haben kann. Ja, das sind so wichtige Themen. Es gibt natürlich noch ja viele so Gesundheitsthemen, auch Richtung Essstörung beispielsweise, bestimmte Ernährungsstrategien, vegetarisch-vegane Ernährungsweise, ketogene Ernährung, Ernährung in der Höhe, im Höhentraining, bei Hitze, Kälte, also häufiger muss man ja auch mal einen Wettkampf unter extremen klimatischen Bedingungen durchführen, wie jetzt zum Beispiel vor Tokio gab es da so Diskussionen, wie sich Sportlerinnen und Sportler da eben ja kühlen könnten, beispielsweise, weil es eben sehr heiß war. Das sind so typische Sporternährungsthemen.
Unterscheidet sich die passende Ernährung nach der Disziplin?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es hängt natürlich, also gerade jetzt so in dieser akuten Ernährung, sagen wir, also unmittelbar jetzt während eines Wettkampfs als Vorbereitung oder auch als Nachbereitung, hängt es natürlich davon ab, was, wie metabolisch beansprucht wird der Körper durch den Wettkampf. Also haben wir jetzt zum Beispiel eine Ausdauerbelastung, wo man sehr viel Flüssigkeit verliert durch den Schweiß, gleichzeitig sehr viel Kohlenhydrate verbraucht, muss ich das natürlich wieder nach dem Wettkampf oder während des Wettkampfs am besten schon zuführen. Es gibt aber natürlich auch Wettkämpfe, jetzt zum Beispiel eher im Sprint oder im Kraftsportbereich, wo die Belastungsdauer sehr kurz ist. Ja, also wenn ich da jetzt noch an 100-Meter-Sprint denke, habe ich wenige Sekunden Belastung. Da schwitzt man natürlich jetzt nicht so viel aus und man verbraucht da auch ganz andere Substrate für die Energiebereitstellung als jetzt bei einer intensiven Ausdauerbelastung beispielsweise. Das heißt, die Empfehlungen sind immer davon abhängig von dem Belastungsprofil des Wettkampfs oder der sportlichen Belastung.
Ja, wo würden Sie sagen, ist die Ernährung vielleicht am strengsten und wo kann man vielleicht noch am meisten Süßigkeiten essen?
Also am meisten Süßigkeiten essen, würde ich sagen, darf man bei den Belastungen, wo man sehr viel Kohlenhydrate verbraucht. Also gerade jetzt die Ausdauerbelastung oder Sportarten mit hohem Ausdaueranteil, wo einfach auch vor allem während der Belastung wirklich auch Kohlenhydrate zugeführt werden müssen. Das macht dann auch Sinn, das über so einfache Kohlenhydrate, also sehr zuckerreiche Riegel, Gels etc. Getränke zuzuführen. Das heißt, da darf man auf jeden Fall Süßigkeiten essen, auch als Vorbereitung auf den Wettkampf, also Stichwort Carboloading, also dass man die Kohlenhydratspeicher auffüllt. Da werden teilweise Ernährungspraktiken empfohlen, wo sich die Haare sträuben, weil sie sehr zuckerreich sind, machen aber bei den Belastungen auf jeden Fall Sinn. Ja.
Und wo ist es am strengsten?
Es gibt Sportarten, ich würde jetzt sagen, so es gibt ja diese gewichtssensitiven Sportarten. Also das sind so Sportarten, wo das Körpergewicht eine große Rolle spielt, ein großer Einflussfaktor ist auf die Leistung. Also zum Beispiel Gewichtsklassensportarten, sowas wie jetzt Zweikampfsportarten, Boxen, Ringen oder auch Gewichtheben, wo in bestimmten Gewichtsklassen gestartet wird. Und wo die Sportlerinnen ein bestimmtes Körpergewicht erreichen müssen, um überhaupt starten zu dürfen. Und da haben wir einen sehr hohen Druck auf das Körpergewicht. Und die Sportlerinnen und Sportler müssen teilweise sehr intensive oder restriktive Maßnahmen anwenden, um dieses Körpergewicht zu erreichen. Ja, und da gibt es starke Fluktuationen auch vom Körpergewicht. Und da ist es teilweise sehr streng, was noch gegessen werden darf, vor allem in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung.
Ja, das ist sicherlich auch eine große psychische Belastung. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Was würden Sie sagen, Sie haben jetzt eben schon gesagt, teilweise ein großes Problem ist, dass SportlerInnen über lange Zeit zu wenig Energiezufuhr haben. Was sind noch so große Sachen, die derzeit noch schieflaufen bei der Ernährung von SpitzensportlerInnen?
Also ich würde sagen, jetzt so im deutschsprachigen Raum läuft noch einiges schief, weil wir da das Thema Sporternährung lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt haben und dadurch leider das Wissen bei den Trainerinnen noch nicht so da ist über die Bedeutung der Ernährung als wichtiger Baustein. Und dadurch halt auch so Dinge wie jetzt, dass eine zu lange, zu geringe Energiezufuhr und daraus folgend zum Beispiel Menstruationsstörung, dass das lange Zeit unentdeckt bleibt und die Sportlerinnen und Sportler doch sehr große Folgen, gesundheitliche Folgen dann auch haben können. Gleichzeitig denke ich, ist es auch das Problem, dass die Bedingungen, dass Nahrung da ist, an einem Wettkampfort beispielsweise, also sportgerechte Nahrung. Auch das könnte meines Erachtens verbessert werden. Bei den großen Sportarten achtet man darauf sehr, also gerade im Fußball, die haben eigenen Ernährungsberater oder Koch. Aber so in den Sportarten, die jetzt vielleicht nicht so ganz so populär sind, ist vielleicht eben gar nicht die Infrastruktur vorhanden, dass man direkt nach einem Wettkampf eben die sportgerechte Nahrung zuführen kann, ja, weil es zum Beispiel keine Küche gibt oder weil der Wettkampf irgendwo am Stadtrand stattfindet und dort gar keine Möglichkeit ist, sich zu versorgen beispielsweise.
Also es scheitert dann tatsächlich oft eher so am Alltag von SpitzensportlerInnen.
Ja.
Also nicht am fehlenden Wissen.
Genau. Ja, und oder das Bewusstsein. Also es gibt ja jetzt auch viele so Maßnahmen, dass man sagt, Sportlerinnen und Sportler sollen sich vorbereiten, sollen sich Mahlzeiten vorkochen, dass sie direkt nach dem Training dann nicht anfangen müssen zu kochen. Also auch das Bewusstsein bei den und auch die Fähigkeit bei Sportlerinnen und Sportlern zu schulen, dass sie eben überhaupt Nahrung zubereiten können, aufbewahren, mitnehmen, also dieses Meal Prep machen können, da gibt es auf jeden Fall auch noch viel Luft nach oben.
Sie haben, also ich höre jetzt auf jeden Fall schon raus, dass Ernährung einen großen Unterschied macht. Sie sagen ja auch, das kann negative Folgen haben, wenn man das nicht so beachtet. Sie haben aber auch erwähnt, es gibt Nahrungsmittel wie Kaffee zum Beispiel, die Leistung steigern. Da habe ich direkt irgendwie an Doping gedacht. Würden Sie sagen, wo liegt da genau die Grenze? Also wann ist es geschickte Ernährung und wann ist es vielleicht schon irgendwie eine Form von Doping?
Ja, also tatsächlich muss man ja gerade bei Kaffee oder Koffein sagen, das stand ja auch bis 2004 auf der Dopingliste. Da durfte ein bestimmter Schwellenwert nicht überschritten werden. Man hat dann festgestellt, dass dieser Schwellenwert auch überschritten werden kann mit einem normalen Kaffeekonsum. Und dann hat man irgendwann Koffein runtergenommen von der Dopingliste. Die Abgrenzung ist teilweise schwierig. Also es gibt ein paar dieser leistungsförderlichen Substanzen, das sind so 6 ungefähr, 6 bis 10, wo nachgewiesenermaßen in bestimmten Szenarien es vorteilhaft sein kann, die einzunehmen. Gibt auch sehr häufig natürliche Lebensmittel, die diese Substanzen enthalten. Also es muss nicht immer ein Nahrungsergänzungsmittel sein. Und die Abgrenzung ist meines Erachtens, dass wir dass es zum einen keine langfristigen Schädigungen hervorruft am Körper. Und zweitens, dass es auch alles Komponenten sind, die in natürlichen Lebensmitteln enthalten sind. Das heißt, wenn ich die auf die Dopingliste schreibe, dann dürfte ich eigentlich Lebensmittel, die diese Substanzen enthalten, auch nicht mehr konsumieren. Und das wird dann schwierig, das in der Doping-Analytik, sag ich mal, abzugrenzen. Ja, war das jetzt jemand, der jetzt einfach zu viel Kaffee getrunken hat, oder war das jetzt jemand, der eben ein Koffeinsupplement eingeworfen hat? Und deswegen stehen diese Substanzen eben nicht auf der Dopingliste.
Spannend. Also eine der Substanzen war Koffein, meinten Sie. Mhm. Was zum Beispiel noch?
Kreatin ist also auch so eine Substanz, die auch weit verbreitet ist in der Nutzung. Nicht nur im Sport, sondern auch tatsächlich ja in der Allgemeinbevölkerung. Gerade so im Fitnessstudio-Bereich, sage ich mal, ist das ein gängiges Supplement. Dann gibt es noch Nitrat, im Rote-Bete-Saft finden wir davon relativ viel. Da haben wir auch eine nachgewiesenermaßen leistungsförderliche Wirkung, zumindest bei Ausdauerbelastung. Und dann gibt es noch sogenannte Puffersubstanzen, die die Laktatbildung ein bisschen abpuffern.
Ich habe das Gefühl, ja, es gibt sehr viel, was es zu beachten gibt. Sie haben vorhin auch schon gesagt, so gerade in der Kategorie bei Sportarten, wo das Gewicht irgendwie auch eine große Rolle spielt, muss man da sehr genau drauf achten. Da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Das, wie gesagt, das kann ich mir vorstellen, ist psychisch sehr belastend. Begegnet Ihnen das bei SportlerInnen, dass Sie vielleicht auch ein angespanntes Verhältnis zu Essen haben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen das ja auch in den Prävalenzzahlen von Essstörungen beispielsweise im Sport. Da sind die Prävalenzzahlen etwa 4-mal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Ich denke, dass es vor allem was damit zu tun hat, dass zum einen in vielen Sportarten eben das Körpergewicht oder die Körperform ein entscheidender Einflussfaktor auf die Leistungsfähigkeit darstellt. Und zum anderen denke ich auch, dass bestimmte Charakterzüge, die im Leistungssport förderlich sind, also zum Beispiel Ehrgeiz oder diese Kontinuität, an irgendwas dranbleiben, alles zu geben, Akribie, dass das auch für Essstörungen förderliche Eigenschaften sind. Also wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Personen, die sehr zielstrebig sind, auch ein höheres Risiko beispielsweise haben, eine Essstörung zu entwickeln. Und ich denke, das sind so Gründe, was diese höheren Zahlen erläutern für Essstörungen. Und natürlich ist es so, dass wir in der Vergangenheit teilweise auch in einigen Sportarten eine sehr extreme Einstellung von den Trainerinnen auch was Bezug auf Körpergewicht angeht haben. Also einige Trainer haben mir berichtet, oder auch Sportlerinnen, dass sie zum Beispiel sich sehr regelmäßig vor der ganzen Gruppe wiegen mussten. Also solche Dinge sind passiert. Beziehungsweise, dass einfach permanentes Körpergewicht eine sehr große Rolle spielt. Auch vor allem auch bei diesen gewichtssensitiven Sportarten oder Zweikampfsportarten, wo man dann eben weiß, okay, in 2 Wochen ist der Wettkampf, bis dahin muss ich noch 5 Kilo verlieren. Wie mache ich das? Und dann wiegt man sich vor dem Schlafengehen und nach dem Schlafengehen und so weiter. Also dieses permanente Wiegen übt da sehr viel Druck auch auf die Sportlerinnen aus.
Ja, ich denke auch, also beim Sport geht es ja insgesamt darum, irgendwie den Körper zu gewissen Leistungen zu bringen. Dann ja, spielt wahrscheinlich der Gedanke an den Körper auch im Alltag eine große Rolle. Mhm. Wie bekommen Sie das mit? Also wie sieht Ihr Kontakt in die Sportwelt eigentlich aus? Sprechen Sie mit TrainerInnen? Sprechen Sie auch mit SportlerInnen selbst?
Also mit Sportlerinnen selbst, das ist ja jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre her, dass ich auf der Ebene auch so Sporternährungsberatungen durchgeführt habe. Jetzt würde ich sagen, ist mein Kontakt eher auf Trainerebene, weil wir auch festgestellt haben, dass einfach die Trainer sind ja jeden Tag nah dran an den Sportlerinnen. Und wenn die Trainer gut aufgeklärt sind, auch über, ja, was sind so Zeichen zum Beispiel für eine zu geringe Energieverfügbarkeit oder zu geringe Energieaufnahme oder was sind Anzeichen für eine Essstörung, dass die einfach eine sehr gute so Multiplikatorenwirkung haben. Und wenn die Trainerinnen aufgeklärt sind, dass das sich dann sozusagen, dass sie das in die Trainingsgruppe mitnehmen und dann auch eben über ihre Sportlerinnen und Sportler sozusagen darüber dann mehr Aufklärung für bestimmte Themen entsteht. Ja, also das macht unseres Erachtens mehr Sinn, tatsächlich jetzt auf TrainerInnen-Ebene zu arbeiten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich für jeden Spitzensportlerin gibt es die Möglichkeit, Sporternährungsberatung durchzuführen. Also es gibt da so ein Netzwerk an Sporternährungsberaterinnen in Deutschland und es macht auf jeden Fall Sinn, darauf zurückzugreifen.
Mhm. Gibt es da zufälligerweise auch was an der Uni? Weil das haben wir auf Instagram festgestellt, dass da haben wir, wie wir das oft machen, vor der Folge nach Fragen gefragt und haben da teilweise sehr spezifische Fragen bekommen, die wir jetzt so in dem Podcast gar nicht beantworten könnten. Gibt es da eine Stelle, an die man sich wenden kann?
Also es hängt ein bisschen davon ab, ob man Kadersportlerin ist oder nicht. Also wenn man einen Kaderstatus hat, dann kann man sich an den jeweiligen Olympiastützpunkt wenden. Also jeder Olympiastützpunkt, es gibt ja, ich glaube, ungefähr 26 in Deutschland, hat assoziierte Sporternährungsberaterinnen, die für diesen Olympiastützpunkt zuständig sind und die man kontaktieren kann. Ja, also da ist die Sache relativ eindeutig. Wenn man jetzt aber ein ambitionierter Freizeitsportler ist, Sportlerin ist und eine Ernährungsberatung haben möchte, sieht es ein bisschen schwieriger aus. Da gibt es jetzt keine feste Anlaufstelle. Da muss man dann entweder auch diese Ernährungsberaterinnen an den Olympiastützpunkten anfragen, ob sie das dann auf Honorarbasis irgendwie machen können oder halt sich privaten Sporternährungsberaterin suchen. Wobei man auch wissen muss, dass dieser Begriff Sporternährungsberatung ungeschützt ist. Also jede Person kann sich so nennen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall auch in die Qualifikationen gucken, die der oder die Beraterin aufweist.
Also die Empfehlung geben wir gerne weiter an alle, die ganz spezifische Fragen zur Sporternährung haben. Sporternährung ist ja etwas sehr Geplantes, habe ich das Gefühl. Also auch wenn Sie mit den TrainerInnen sprechen, irgendwie, ich stelle mir vor, dass es da richtige Ernährungspläne gibt. Gleichzeitig gibt es ja zum Beispiel auch auf Social Media so ein bisschen so eine Gegenbewegung hin zu so einem intuitiveren Essen. Was würden Sie sagen, sollte man sich beim Essen vielleicht nicht manchmal auch ein bisschen aufs eigene Bauchgefühl verlassen?
Auf jeden Fall. Also was wir absolut vermeiden wollen, ist, dass die Sportlerinnen und Sportler anfangen, Kalorien zu tracken, ihre Ernährung extrem zu protokollieren und einen festen Ernährungsplan zu haben. Weil wir auch wissen, dass das, also dieser starke Fokus auf die Ernährung fördert auch wieder das Risiko, eben ein gestörtes Essverhalten oder eine Essstörung zu entwickeln. Das heißt, wir geben schon auf Lebensmittelebene Vorgaben, aber lassen die Sportlerinnen und Sportler frei entscheiden, welche Lebensmittel sie sozusagen konsumieren. Und das heißt, dieses intuitive Essen, das ist auf jeden Fall was, was wir auch möchten in der Ernährungsberatung mit Sportlerinnen und Sportlern, dass sie schon wissen, ja, was sind jetzt geeignete Kohlenhydratlieferanten und was eher Proteinlieferanten, aber wir machen da eigentlich selten sehr strenge Vorgaben, ja, weil es auch tatsächlich in der Praxis meist gar nicht so umsetzbar ist.
Also wahrscheinlich schon so ein Gleichgewicht, das man finden muss.
Genau, wie immer, das Maß ist immer entscheidend und auf das Bauchgefühl zu hören, oder so dieses intuitive Essen ist auf jeden Fall gut. Bloß manchmal, man muss auch wissen, dass es natürlich viele Einflussfaktoren auch gibt. Also zum Beispiel, wenn ich eine sehr intensive Belastung, sehr intensives Training hatte, dann kann es zum Beispiel sein, dass der Appetit reduziert ist, ja, weil der Körper gerade mit was anderem zu tun hat. Das heißt, dann kann vielleicht dieses Bauchgefühl nicht ganz, wirkt dann nicht ganz so gut.
Ja, also ist trügerisch.
Ist ein bisschen trügerisch, genau.
Mhm. Ja. Spielt eigentlich diese Body Positivity Bewegung im Spitzensport auch eine Rolle?
Ja, also immer mehr, würde ich sagen. Es gibt natürlich so diese, wie schon gesagt, diese klassischen Sportarten, so gerade jetzt diese ja, tänzerisch, künstlerisch-kompositorischen Sportarten, wie jetzt Tanz oder Eiskunstlauf oder rhythmische Sportgymnastik, wo immer noch sehr starre Körperbilder vorherrschen, wo die Sportlerinnen darauf getrimmt werden, diesem Ideal zu entsprechen, nicht unbedingt diesem Schönheitsideal, sondern diesem Idealbild, weil das eben von Vorteil sein kann für sportliche Leistungen in dieser Sportart. Es gibt aber glücklicherweise auch immer mehr Sportlerinnen und Sportler, die nicht diesem Körperbild entsprechen, also jetzt sage ich mal rein optisch, wo die vielleicht nicht diese perfekten biomechanischen Hebelverhältnisse beispielsweise aufweisen und trotzdem Spitzenleistungen erbringen. Und das zeigt wieder mal mehr, dass einfach die Einflussfaktoren, die am Ende die Leistung von einem Sportler oder einer Sportlerin bestimmen, dass das ganz viele sind und dass Ernährung ist ein Baustein, Psyche ist ein Baustein, das Training natürlich, aber auch die Technik oder auch die Ausrüstung. Das sind alles Bausteine oder Puzzleteile, die irgendwie zusammengefügt werden müssen und am Ende die Leistung beeinflussen.
Ja, es ist nicht nur die simple Anatomie, sondern ganz viel, was zusammenkommt.
Genau, ja. Und deswegen, es ist leider immer noch so in vielen Sportarten, wo zum Beispiel die Körpergröße auch wichtig ist, wird dann geguckt, okay, wie groß sind denn die Eltern des Kindes und wie groß wird denn das Kind? Oder teilweise werden Röntgenbilder der Hand gemacht und geguckt, okay, sind die Wachstumsfugen, sind die schon zu oder kommt dann noch, wird da noch Größenwachstum stattfinden? Und das führt leider immer noch sehr häufig auch zu einer ja, Aussortierung von eigentlich talentierten Kindern und Jugendlichen, die aber aufgrund ihrer genetischen Voraussetzungen dann anscheinend nicht so geeignet sind für die Sportarten. Also es passiert leider immer noch. Aber ich denke schon, dass einfach das, es immer mehr Beispiele gibt, die zeigen, okay, auch wenn sie jetzt eigentlich anatomisch nicht die besten Voraussetzungen haben, sind sie trotzdem sehr erfolgreich in der Sportart. Und das zeigt wieder mal mehr, dass man da mehr Rücksicht auch darauf nehmen sollte.
Ich denke mir auch, wenn schon im Kindesalter alle gespannt darauf warten, wie groß man wird, das sorgt bestimmt auch nicht für ein entspanntes Körperverhältnis.
Ja, ja, genau.
Ich würde gerne noch mal kurz über Ihre Forschung sprechen. Und zwar sagen Sie ja, dass Sie vor allem mit TrainerInnen sprechen und die beraten irgendwie, wie welche Ernährung am sinnvollsten sein könnte für Ihre SportlerInnen. Wie finden Sie das dann eigentlich raus? Also wie erforschen Sie denn, welche Ernährung besonders gut ist und besonders nicht? Also sagt man dann einfach mal, okay, ihr esst jetzt 2 Wochen lang nur Bananen und dann gucken wir mal, was daraus wird.
Ja, also es ist immer sehr komplex. Also was ganz schwierig ist und ist zu untersuchen, welche Ernährungsweise hat jetzt einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit beispielsweise, weil wie gesagt, es gibt ganz viele Puzzleteile, die Leistung beeinflussen und die kann ich gar nicht standardisieren in diesen Studien. Was man sehr gut untersuchen kann, ist die Wirksamkeit einzelner Substanzen während einer kürzeren Belastung. Also Stichwort, bleiben wir wieder beim Koffein. Ich habe jetzt eine bestimmte Menge, die ich vor der Belastung, die ich vorher festgelegt habe, einnehme und gucke dann, welche Effekte hat es auf die Leistungsfähigkeit gehabt. Also das sind Studien, die man relativ einfach durchführen kann, natürlich noch ja, randomisiert, kontrolliert und so weiter. Also da ist es einfach, einen Effekt nachzuweisen. Schwieriger wird es eben, ja, häufig kommt die Frage auf, zum Beispiel vegetarische oder vegane Ernährung, geht es überhaupt im Spitzensport? Welche Effekte hat das auf die Leistungsfähigkeit? Das ist schon deutlich schwieriger zu beurteilen, weil natürlich auch die Art und Weise, wie man sich vegan oder vegetarisch ernährt, sehr unterschiedlich ist. Also ist es jetzt eine Person, die sich irgendwie wirklich ausgewogen ernährt oder ist es eher so eine ja, Pudding-Veganer? Gibt ja den Begriff, die dann doch dann eher, ja, eher sich ungesund, aber dafür vegan ernähren. Das heißt, das ist dann deutlich schwieriger zu gucken, gab es jetzt diesen Effekt, weil er oder sie sich vegan ernährt hat oder weil vielleicht irgendwie, keine Ahnung, der Schlaf nicht so optimal war oder das Trainingsverhalten unterschiedlich war.
Ja. Aber wie kommt man dann zu Ergebnissen? Weil ich schätze, dieses so ganz spezielle Substanzen über kurze Zeiten, das ist ja wahrscheinlich der kleinste Teil Ihrer Fragestellung.
Ja, also das ist relativ, wie gesagt, einfach zu beantworten. Wenn es jetzt so um größere Ernährungsstrategien geht, da ist die Datenlage auch wirklich deutlich dünner, weil sie eben deutlich schwieriger auch durchzuführen ist oder schwieriger zu standardisieren ist. Deswegen können wir zum Beispiel auch gar nicht sagen, jemand, der sich gesund und ausgewogen ernährt, ist leistungsfähiger als ein Sportler, der sich ungesund ernährt. Die Aussage können wir nicht treffen. Das wünschen wir uns natürlich. Und es macht natürlich indirekt schon auch Sinn, sich bedarfsdeckend zu ernähren. Das heißt, ich habe ausreichend Energie, die ich zuführe, ausreichend Mikro- und Makronährstoffe. Da orientieren wir uns an den Empfehlungen von den Ernährungsgesellschaften. Das heißt, in dem Fall werden die Sportler und Sportler vielleicht weniger krank und können häufiger trainieren und langfristig gibt es dann positive Effekte auf die Leistung. Aber es gibt keine Studie, die das nachweisen kann, weil es einfach überhaupt nicht standardisierbar ist.
Also einfach zu kompliziert, viele Faktoren.
Genau, ja.
Man hat das Gefühl, es sind schon ganz viele Puzzleteile, die Sie zusammensetzen müssen in Ihrer Forschung, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich meine, so ein anderes Thema, Hot Topic, was jetzt gerade im Umlauf ist, ist so das Thema zyklusbasierte Ernährung. Wir haben ja auch eben in der Sportwissenschaft das Problem, dass in der Vergangenheit sehr wenig Studien nur mit Frauen durchgeführt wurden. Ich glaube, 10% aller Probanden sind weiblich, also weil es einfach schwieriger ist zu standardisieren nach den Zyklusphasen, die aber zum Beispiel einen Einfluss oder die hormonellen Veränderungen haben großen Einfluss auf den Stoffwechsel beispielsweise, auch auf Trainingsanpassungen. Und das ist halt in Studien sehr schwierig zu standardisieren, weil es auch sehr unterschiedliche Zyklen gibt beispielsweise und es gar nicht so leicht ist, eine Frau dem jeweiligen Zyklus zuzuordnen. Und deswegen hat man sich in der Vergangenheit sehr gescheut, zum Beispiel solche Studien überhaupt durchzuführen.
Spannend, aber wenn Sie sagen, da gibt es so große Unterschiede, dass man die lieber mal aus Studien rauslässt, dann legt das natürlich auch die Vermutung nahe, dass man die Ernährung auch daran anpassen sollte.
Genau, also da gibt es jetzt ein bisschen Forschung, es gibt jetzt auch das erste Positionspapier dazu, also wie sollten Sportlerinnen und Sportler ihre Energiezufuhr oder Makronährstoffzufuhr anpassen an die jeweilige Zyklusphase. Aber da würde ich sagen, sind wir noch ganz am Anfang. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, also wo uns der Community jetzt bewusst wird, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir können nicht Frauen einfach ignorieren und sagen, ja, das sind die gleichen Empfehlungen wie für Männer plus geringeres Körpergewicht in der Regel. Wir passen das da an. Das ist ganz wichtig, dass wir da jetzt diesen Schritt gehen und uns nicht scheuen, diesen vermehrten Studienaufwand oder Aufwand für die Studien zu gehen und durchzuführen.
Also spannend vielleicht abzuwarten, was da auch noch passiert.
Ja.
Wie kommen denn eigentlich Studierende der Sportwissenschaften mit dem Thema Sporternährung in Berührung? Also spielt das im Studium eine Rolle oder ist es eher so am Rande?
Tatsächlich bisher kaum. Es ist aber in Leipzig jetzt nicht kein Einzelfenomen. Es ist tatsächlich deutschlandweit eine Disziplin, die noch in den Kinderschuhen steckt, so kann ich es mal sagen, wobei es besser wird. Ich weiß nicht so genau, warum das so ist. In anderen, also gerade im internationalen Bereich, spielt die Sporternährung seit vielen Jahren schon eine sehr viel bedeutendere Rolle und ist eine fest etablierte Disziplin der Sportwissenschaft. Im deutschsprachigen Raum ist das nicht so oder noch nicht so. Das ändert sich jetzt gerade. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass jetzt die Professur, die ich jetzt innehabe hier in Leipzig, das war in Deutschland die erste Professur überhaupt für Sporternährung. Und das zeigt, dass das Thema auf jeden Fall im Kommen ist. Die Verankerung in den Studiengängen ist tatsächlich so, jetzt hier in Leipzig, dass es derzeit zum Beispiel im Bachelor Sportwissenschaft kein einziges Modul gibt, wo das Thema Sporternährung aufgegriffen wird. Also vielleicht hat es mal punktuell in einzelnen Lehrveranstaltungen wird es angeschnitten, aber bisher gibt es diese Verankerung nicht. Aber wir sind gerade an der Überarbeitung der Studiengänge, weil das zum einen nachgefragt wird, auch durch die Studierenden und zum anderen, weil es natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil der Sportwissenschaft ist und auf jeden Fall in so einen sportwissenschaftlichen Studiengang rein muss. Und es ist so eine Bewegung, die es jetzt überall in Deutschland gibt. Also ich war jetzt an einigen Hochschulen und Universitäten, die einen sportwissenschaftlichen Schwerpunkt hatten. Da werden jetzt fast alle Studiengänge überarbeitet und auch die Ernährung oder die Sporternährung findet da seinen Platz.
Und das ist sicherlich auch was, wofür Sie sich einsetzen.
Auf jeden Fall, ja, ja. Also es gab lange Zeit auch in Deutschland gar nicht die Möglichkeit, zum Beispiel so einen Master in Sporternährung zu machen. Da musste man auch, ja, im Ausland oder ein Fernstudium musste man da machen. Das ändert sich jetzt auch gerade. Also es gibt jetzt ein, zwei Masterprogramme im deutschsprachigen Raum, die das Thema Sporternährung aufgreifen, sodass wir auch in naher Zukunft mehr wissenschaftlichen Nachwuchs in dem Forschungsfeld generieren können.
Was sind denn vielleicht so Berufsfelder, die man im Bereich Sporternährung machen kann? Also Sie haben jetzt ein sehr spezielles Berufsfeld, Sie sind aber auch die Erste in Deutschland damit. Was könnte man denn noch so machen?
Ja, also neben der, ja, sag ich mal, wissenschaftlichen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit und auch akuten Bedarf, alles, was die Sporternährungsberatung angeht. Also wir suchen da händeringend nach Personen, die überhaupt die Qualifikationen mitbringen, eben wirklich praktisch auch mit Sportlerinnen und Sportlern zu arbeiten. Vor allem eben an den Olympiastützpunkten, aber auch eben ja, für Vereine. Und da sehe ich auf jeden Fall ein großes Berufsfeld. Wir sehen das ja schon jetzt, wenn man so Richtung, ja, Personal Training guckt, viele, die Personal Training anbieten, sind meistens ja auch Sportwissenschaftler, bieten zusätzlich noch Ernährungsberatung an, wo ich immer ein bisschen meine Bauchschmerzen habe, wenn da eben die Qualifikationen nicht da sind und man sich eben trotzdem, ja, Sporternährungsberaterin nennt. Das heißt, da würde ich mir auch wünschen, dass wir es schaffen, diesen Begriff zu schützen, beziehungsweise da vielleicht auch Weiterbildungsangebote zu schaffen, dass man da im Bereich, ja, nicht nur im Spitzensport, sondern eben auch im Bereich Public Health oder Gesundheitsförderung, im Bereich ja, Personal Training beispielsweise, dass man da eben auch Sporternährungsinhalte wirklich auch, ja, evidenzbasierte Empfehlungen geben kann und auch praktisch orientiert.
Also ein ganz großer Bedarf an Leuten, die sich wirklich mit dem Thema auskennen und,
ja,
dann auch daran,
ja, weil
arbeiten.
Das ist so ein Thema, ich denke, das weiß jeder jetzt von uns, da gibt es sehr viele Mythen auch. Es gibt auch einen sehr hohen Druck von der Nahrungsmittelindustrie, auch von den Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt jedes Jahr viele tausend Nahrungsergänzungsmittel, die neu auf den deutschen Markt kommen, die stark beworben werden. Und da braucht es meines Erachtens einfach geschultes Personal, die eben auch differenzieren können, welches Nahrungsergänzungsmittel bringt jetzt oder welche Ernährungsstrategie bringt jetzt tatsächlich was in der bestimmten Situation, und was ist vielleicht einfach auch nur Marketing.
Ja, sich so durch den ganzen Dickicht an Mythen und Marketing rund um Ernährung schlagen.
Genau, ja.
Was würden Sie sagen, vielleicht zum Abschluss, wie viel kann sich beim Thema Sporternährung noch entwickeln in den nächsten Jahren? Also erreichen wir bald irgendwann eine Grenze, wo man sagt, okay, jetzt ist durch die Ernährung ist jetzt alles ausgeschöpft, irgendwie viel schneller werden wir nicht mehr, wenn wir noch mehr Kichererbsen essen, oder kann da noch ganz viel passieren?
Also meines Erachtens gibt es da schon noch einige Forschungsfelder, wo Luft nach oben ist. Also eins habe ich schon angesprochen, mit denen einfach ja, der Übertragung der Empfehlung auf Sportlerinnen. Das ist sicherlich in den nächsten oder jetzt gerade akut und in den nächsten Jahren so das Hot Topic, wo man eben schaut, inwieweit sind die Empfehlungen, die man größtenteils für Männer entwickelt hat, 1:1 übertragbar, oder wie weit müssen wir die anpassen, damit sie eben auch für Frauen oder für Sportlerinnen eben wirken. Also das ist sicherlich ein Feld, wo jetzt ganz viel Forschung passieren wird. Ein anderes Feld sehe ich in Richtung nachhaltige Sporternährung, weil wir ja auch sehr häufig in der Vergangenheit Lebensmittel empfohlen haben, die eher nicht so nachhaltig waren, also zum Beispiel sehr hochwertige Proteinquellen, das sind dann meist tierische Produkte. Da gibt es jetzt auch relativ viel Forschung, die zeigt, okay, welchen Einfluss haben pflanzliche Proteine beispielsweise auf die Muskelbildungsrate. Das heißt, da sehe ich auch relativ viel Zukunftspotenzial. Und dann haben wir natürlich immer wieder neue Wirkstoffe, neue Nahrungsergänzungsmittel auch, die auf den Markt kommen, wo man auch immer schauen muss, okay, wie ist die Wirksamkeit, also bringt es was, ja, nein, was gibt es vielleicht auch für Sicherheitsaspekte, also welche Dosierung ist da optimal oder wenn es was bringen soll, und so weiter. Also da gibt es schon noch einiges, denke ich, wo wir dran forschen können.
Also gerade für Sportlerinnen könnte vielleicht auch noch einiges an Leistung rauszuholen sein.
Ja, also vor allem würde ich sagen auf nationaler Ebene, weil wir da wirklich, was die Athletinnenbetreuung angeht, würde ich sagen, stehen wir relativ schlecht da. weil eben das jetzt gerade so anfängt, dass es überhaupt erst ins Bewusstsein kommt, dass eben die Sporternährung auch ein wichtiger Bestandteil ist oder Einflussfaktor auf die Leistungsfähigkeit und uns die anderen Länder da auf jeden Fall deutlich voraus sind. Und deswegen denke ich, je nachdem auch wie jetzt das Abschneiden ist bei der nächsten Olympiade, wo wir sehen, wo stehen wir gerade, dass wir hoffentlich erkennen, okay, wir müssen einfach die ganzen Bausteine, die am Ende die Leistung beeinflussen, müssen wir alle angehen und alle versuchen, so professionell wie möglich zu gestalten und zu optimieren.
Also ganz viel, was sich da noch entwickeln kann. Und ganz vorne dabei bei der Erforschung ist Juliane Heidenreich. Sie ist Professorin für Sporternährung und hat für diese Podcast-Folge mit mir gesprochen. Was mich am meisten überrascht hat, war, dass SportlerInnen teilweise ungesünder essen dürfen als Menschen, die keinen Spitzensport betreiben. Und dass gerade beim Thema zyklusbasierte Ernährung noch einiges passieren kann. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Falls es euch auch Spaß gemacht hat und ihr gerne weitere Folgen von uns hören wollt, dann schaut doch gerne mal auf Spotify, auf YouTube oder auf unserer Webseite durch unsere übrigen Folgen und drückt doch gerne auf Gefällt mir, falls es euch gefällt. Falls ihr Empfehlungen für die nächsten Folgen habt oder auch Lob oder Kritik, lasst es uns gerne wissen über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse kaffee@uni-leipzig.de und ansonsten hören wir uns einfach für die nächste Folge. Macht's gut!
Kaffee mit Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.